Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Annette Riedel.
Herzlich willkommen zu einem Tacheles mit dem Ingenieur Michael Wicke. Er arbeitet als Architekt und ist bei der Organisation Architects for Future. Wir wollen darüber reden, wie das Bauen künftig klimaschonender werden kann oder gar klimaneutral. Herr Wicke, dass sich Ihre Organisation Architects for Future nennt und das schwach erinnert an Fridays for Future, das ist kein Zufall.
Nein, das ist kein Zufall. Wir solidarisieren uns mit der Fridays for Future Bewegung und sind auch im gleichen Gedanken eben verfangen. Es geht bei uns darum, die Klimakrise abzuwenden und dementsprechend die Bauwende einzuleiten, weil im Bausektor eben so ein wahnsinnig großer Hebel liegt, der bisher noch nicht beleuchtet wurde.
Ja, und da hat sich ja die Ampelkoalition in Berlin einiges vorgenommen. Sie wollen nicht nur 400.000 Wohnungen im Jahr bauen und davon soll dann noch ein Viertel sozialer Wohnungsbau sein, sondern sie wollen, wie es im Koalitionsvertrag heißt, bezahlbar bauen, klimaneutral, nachhaltig, barrierearm und innovativ. Jetzt ist das Bauministerium aufgewertet worden, ist wieder ein eigenes Ministerium, war es mehrere Jahrzehnte lang nicht mehr. Aber glauben Sie denn, dass nunmehr die Revolution im Gebäudebau ansteht?
Naja, die Chance ist auf jeden Fall dafür da. Also der Bausektor, der hat sich jetzt seit langem nicht bewegt, obwohl er eben für 40% der deutschen CO2-Emissionen verantwortlich ist. Und hier muss auf jeden Fall was getan werden und deswegen ist es gut, dass der Bausektor nicht mehr als irgendwie so eine Art krudes Hobby vom Innenminister verstanden wird, sondern dass das auf Augenhöhe steht und auch auf Augenhöhe verhandelt werden kann mit dem Bundeswirtschaftsminister und dem Justizministerium und solchen Sachen.
Aber sind es nicht teilweise wirklich widersprüchliche Ziele, die man da anstrebt? Also kann man gleichzeitig klimaneutral und bezahlbar bauen?
Ja, das schon.
Aber wirklich? Die guten Materialien, die man da braucht, die sind ja dann unter Umständen einfach auch teurer.
Naja, aber also erstmal gibt es ganz viele gute Materialien, die auch jetzt schon konkurrenzfähig sind. Und wenn wir den tatsächlichen Preis, also mit den Folgekosten, die ein CO2-Ausstoß im Bausektor, also bei der Materialproduktion mit sich bringt, dann werden natürlich die, also Stichwort CO2-Bepreisung, dann werden natürlich Produkte wie Beton und solche Sachen werden viel teurer. Und dann werden die anderen noch wettbewerbsfähiger und eigentlich die Produkte der Wahl.
Zu den Kosten komme ich nochmal zurück, aber erst nochmal die Frage, wenn man so eine Art Hierarchie hat bei den Anforderungen an Architektur. Ästhetisch soll sie sein, also zumindest mal zur Nachbarschaft passen. Sie soll hohen Wohnkomfort bieten, funktional sein und sie muss auch wirtschaftlich sein. Ist dann trotzdem die Anforderung, dass sie nachhaltig sein muss, sozusagen die wichtigste?
Also sie ist mindestens genauso wichtig wie die anderen. Man kann sich das relativ gut vorstellen, wenn man jetzt sagt, die Statik von einem Haus, sie muss natürlich stehen, sonst fällt es um. Und das ist sehr wichtig. Da würde ja auch keiner sagen, ist das jetzt die wichtigste Anforderung ans Haus, sondern sie ist genauso wichtig wie andere Sachen auch. Und so sieht es eben mit der Klimabilanz von Gebäuden auch aus. Einfach wenn man sich die Ausmaße der Klimakrise veranschaulicht, dann wird man feststellen, dass das eben gleichberechtigt stehen muss, weil die Kosten oder die Gefahren sonst zu groß werden. Und da ist der Anteil, den der Bausektor trägt, so gewaltig, dass es enorm wichtig ist.
Trotzdem darf man natürlich, wenn man sagt, Wirtschaftlichkeit muss schon auch gegeben sein, sonst baut ja keiner mehr, nicht außer Acht lassen, dass seit dem Jahre 2000 durch gesetzliche neue Vorgaben die Kosten im Bau um 50% gestiegen sind.
Ja, aber das sind nicht nur energetische Maßnahmen. Da kommen ja auch andere Sachen dazu. Und gleichzeitig mit dem Einbringen dieser Lösungen, die dann entwickelt wurden in die Masse, fallen die Preise ja natürlich auch wieder.
Sie haben jetzt schon gesagt, dass es einige Erwartungen an die Ampelkoalition in Berlin gibt. Und in der Tat wollen die Treibhausgasemissionen vornehmen als zentrale Steuerungselement und Zielgröße für Gebäude. Das aber macht ja nur Sinn, wenn in diese Berechnung mit einfließt, was Sie auch fordern als Architects for Future, das Vorleben und das Nachleben eines Gebäudes. Also was wird alles an Energie gebraucht, an Emissionen generiert, bevor der Bau steht und wenn er wieder abgerissen wird. Ja. Das muss ja alles in diese Rechnung mit hinein. Und glauben Sie, dass genau das jetzt passieren wird?
Also die Chancen stehen gut, dass im Gebäudeenergiengesetz, wenn das novelliert wird, dass graue Energie, also so heißt die Energie, die verbraucht wird, bevor überhaupt jemand das Gebäude jemals nutzt. Also von auf der Baustelle, Produktion der Materialien, all die Energie, die da drin steht und die ganzen grauen Emissionen, die da drin stecken, dass die jetzt mit einberechnet werden. So, und dann, dass man nämlich, so heißt das dann, dass man eine ganze Lebenszyklusanalyse eines Gebäudes macht und daran eben bemisst, ob das ein ökologisches Gebäude ist oder nicht.
Also diese graue Energie, vielleicht nochmal zum Verständnis, da geht es eben um die gesamte Bilanz des Bauens, beginnend mit der Gewinnung von Materialien über Herstellung und Verarbeitung, den nötigen Transport von Mensch und Masche und natürlich auch die Baustelle selbst, den Einbau und dann eben auch die Entsorgung. Unterm Strich gesagt, muss sozusagen zur Energieeffizienz auch noch eine Materialeffizienz hinzukommen. Also, dass ich mir nicht nur anschaue, was kann ich als Material verbauen, sondern was will ich, wenn ich die Gesamtbilanz der CO2-Emissionen im Hinterkopf habe, als Material verwenden.
Ja, ganz genau. Also ich glaube, das wird relativ deutlich am Beispiel vom Beton, der ja nicht nur einen wahnsinnig hohen CO2-Ausstoß hat, wenn nämlich der Kalk zu Zement gebrannt wird, da entsteht wahnsinnig viel CO2.
Das ist 8%, glaube ich, aller CO2-Emissionen in Deutschland entstehen.
Ganz genau, auch global. So, das ist dreimal Fliegen. Und wenn man sich das anschaut, dann ist klar, also man muss dann sparsamer mit Zement umgehen. Ne? Der hat ja auch einen wahnsinnigen Ressourcenhunger. Uns geht der Sand aus, der global zur Verfügung steht, den man für Zement benutzen kann. Das führt zu Raubbau, der auch super umweltschädlich ist. Wenn man sich dann betrachtet, dass der Architekt durch architektonische Entscheidungen im Hochbau bis auf zu 80% von Beton verzichten kann, der verwendet wird, dann ist das eine starke Reduzierung, die einfach nur durch architektonische Entscheidungen und eben durch das Betrachten der grauen Energie, die in Gebäuden steht, erreicht werden kann.
Nun wird Beton ja nicht nur deshalb verwendet, weil es so schick ist, sondern weil es ja durchaus funktional ist. Welches Material kann Beton ersetzen? Recyclingbeton vielleicht, aber damit kann man nicht alles machen, oder?
Nee, also Recyclingbeton ist gar nicht so schlecht. Allerdings ist der wird nicht reduzieren den CO2-Anteil von Beton, weil der Zement muss trotzdem auch bei Recyclingbeton neu dazugegeben wird, genauso wie Sand, der muss auch neu hinzugefügt werden. Das heißt also, Recyclingbeton löst diese beiden Probleme eigentlich gar nicht. Aber man kann eben Beton reduzieren auf ein Mindestmaß. Das bedeutet also, überall da, wo es nicht wasserberührt ist oder nicht in der Erde steckt, da gehen auch andere Materialien, zum Beispiel Holz für die konstruktiven Elemente und in der Fläche dann Stroh oder Gras, sodass auf viel Beton verzichtet werden kann. Also er wird jetzt schon einfach, weil er so einfach und so billig ist und so viel kann, wird er mehr benutzt, als er genutzt werden müsste.
Ist denn das Bauen, das Gebäudebauen tatsächlich möglich, klimaneutral zu machen, ressourcenneutral zu machen, also nur ein Minimum an neuen Ressourcen zu verbrauchen? Irgendwas braucht man doch immer und irgendwas wird auch immer emittiert und irgendwelche Abfälle entstehen immer.
Ja, aber spannend ist zum Beispiel, wenn man jetzt nämlich auf nachwachsende Rohstoffe setzt, wie Holz, Stroh, Gras, was ich gerade gesagt habe, dann ist in diesen Materialien ist CO2 gebunden. Das kann man gegenrechnen gegen die Emissionen, die eben der Bauprozess ausstößt. Und dann kann man eben auch schon sagen, das, was das Gebäude jetzt bindet, das ist genauso viel wert wie eben der Bauprozess, was er ausgelöst hat. Und man kommt zu einer Klimaneutralität sogar unter Umständen. Also Beispielprojekte zeigen, dass man auch zu einer Klimapositivität kommt.
Ja, Holz ist im Moment sehr begehrt und dann sind wir gleich wieder bei den Kosten, denn wo große Nachfrage, da steigende Preise. Beispielsweise wird hier in Berlin auf dem Gelände des ehemaligen Tegeler Flughafens das größte Holzbauquartier Europas erstellt. Da sollen in wenigen Jahren die ersten von 5000 Wohnungseinheiten bezugfertig sein. Woher soll das ganze Holz kommen? Denn wenn man es wieder irgendwie einfliegen oder einschiffen muss, dann ist es ja auch wieder nicht nachhaltig.
Auf jeden Fall. Also da muss die ganze Kette betrachtet werden, also auch vom Holzanbau. Wie ist er möglichst nachhaltig anzubauen? Wie kann ich den ernten, ohne große Schäden im Forst eben anzurichten, sodass das möglichst natürlich auch wachsen kann? Und dann ist eben wichtig auch zu sehen, dass eine Bauwende nicht eine einfache Materialwende ist, von Beton zum Beispiel zu Holz. Oder wenn ich jetzt einfach nur noch auf Holz alles in Holz baue, dann hätte ich noch keine Bauwende erreicht. Vor jeder Effizienz kommt eben die Frage der Suffizienz. Also was muss ich wirklich bauen, Und das ist, glaube ich, der Fokus auch von uns bei Architects for Future, dass wir den Bestand, der jetzt schon da ist, möglichst gut und möglichst lange weiter nutzen. Weil je mehr wir im Bestand bauen, desto weniger Emissionen stoßen wir aus.
Fast 90% der Wohngebäude in Deutschland sind nur teilweise saniert oder gar nicht saniert. Und die Rate, mit der man die Gebäude saniert, die stagniert seit geraumer Zeit. 1% der Gebäude jährlich soll zwar auf 2% jetzt steigen, aber ist immer noch nicht genug. Vor allen Dingen die EU-Kommission forderte eine deutliche Beschleunigung. Bestand erhalten und dann energetisch erneuern ist in jedem Falle besser als Neubau, in wirklich jedem Falle?
In wirklich jedem Falle. Das sage ich ganz klar. Ein Haus ist kein Kühlschrank, der durch Neubau oder durch einen Ersatz von was Neuem irgendwann sich energetisch amortisiert. Dafür ist der Anteil der grauen Energie oder der grauen Emissionen im Bau einfach zu groß.
Rund die Hälfte der ca. 19 Millionen Gebäude in Deutschland ist älter als 50. Und was Sie jetzt sagen, klingt ein bisschen im Vergleich wie mit Altautos. Also es ist besser, ich fahre ein Auto weiter, das zwar nicht besonders energieeffizient ist, einen höheren Verbrauch hat als ein Neuwagen, aber das ist schon mal da. Und wenn ich die Lebensdauer verlängere, dann nützt das in jedem Fall der Umwelt?
Nee, was ich sage, ist fast das, sondern, also was ich sagen will, ist, dass es besser wäre, das Altauto zu retrofitten mit einem Elektromotor. Also ich behalte 80% vom Auto, mache einen Elektromotor rein, so das geht. Und dann kann ich eben wahnsinnig viel von der grauen Energie, die im Auto steckt, weiter benutzen. So, und das müssen wir auch bei den Gebäuden machen. Und wenn man sich vor Augen führt, dass von allen Gebäuden, die 2050 stehen werden, jetzt schon 80% da sind, dann kann man ja ganz klar sagen, die können wir nicht einfach alle nochmal neu bauen, um die klimagerecht hinzukriegen.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Wir reden Tacheles mit Michael Wicke von Architects for Future. Unser Thema, wie bauen wir künftig klimaschonender oder möglichst klimaneutral? Rein energetisch betrachtet, Herr Wicke, müsste man Einfamilienhäuser verbieten, jedenfalls den Neubau. Denn die sind eine deutlich größere Belastung als jedes Mehrfamilienhaus, schon allein was die Flächennutzung angeht.
Ja, verbieten ist ein hartes Wort. Also
würden Sie nicht wählen, aber läuft doch darauf hinaus, oder? Sonst wird es weiter gebaut. Es gibt 16 Millionen Einfamilienhäuser in Deutschland und es gibt sicherlich sehr viele Menschen, die gerne auch eins bauen würden.
Ja, aber vielleicht muss man nicht selber bauen. Es gibt ja auch jetzt schon doppelt so viele Einfamilienhäuser, wie es Familien mit Kindern gibt. Also der Lauf von so einem Einfamilienhaus ist ja oft so, dass man sich das baut mit seiner Familie und sich das da schön macht. Und das ist eine ganze Zeit lang auch super adäquat und funktioniert so und soll so auch sein. Und irgendwann ziehen die Kinder aus und aufgrund des sozialen Netzes, in dem sich die Menschen dann eben da befinden, zieht auch keiner aus und dann haben die Leute plötzlich 200 Quadratmeter zu zweit zur Verfügung, unterkellert vielleicht sogar 300 Quadratmeter. Und das ist natürlich wahnsinnig viel und ist auch nicht, ne? Stichwort Altersvorsorge ist natürlich auch super gefährlich, wenn da mal was kaputt geht, da muss die Investition dafür ja auch her. Und wir plädieren dafür, dass da ein größerer Wechsel ermöglicht wird.
Wie soll das praktisch funktionieren? Also ich gebe dir mein Einfamilienhaus und du gibst mir deine Zweizimmer energetisch sanierte Altbauwohnung?
Also ja, tatsächlich muss jemanden, der in einem Einfamilienhaus wohnt oder der in einer großen Wohnung wohnt, dem muss die Möglichkeit gegeben werden, tatsächlich auszuziehen. Und zwar in der Nachbarschaft. Das ist tatsächlich etwas, was sich die Politik oder der Stadt, die Städtebau, die Stadtplanung da überlegen muss, wie man Angebote hinbekommt, die entsprechend dem Alter sind oder entsprechend der Situation der Leute, die dann eben da umziehen wollen, sodass das auch...
Ja, wenn Sie wollten, könnten Sie es ja heute schon. Dem steht ja nichts entgegen.
Nee, es ist nicht so einfach, weil ja so ein Einfamilienhaus, also so ein Neubaugebiet, da werden ja nur Einfamilienhäuser gebaut. Das heißt, da wohnen nur Familien. Wenn man dieses soziale Netz, was man sich da aufgebaut hat, ne, mit Nachbarschaftsfreundschaften, mit dem Kegelclub oder irgendwas, wenn man das nicht verlieren will, dann will man doch in der Nähe da auch wohnen bleiben. Und das geht nicht, weil eben diese Einfamilienhausgebiete oder diese Neubaugebiete so monofunktionell ausgelegt sind. Und da muss man vielfältiger werden, das muss vielschichtiger werden. Genauso ist es mit Angeboten in der Stadt. Auch da muss man einfach sich einen Typus überlegen, in den Menschen einziehen können, die eine kleinere Wohnung haben wollen, die besser zu ihren Bedürfnissen passt als das, was sie jetzt haben.
Wenn ich Ihnen folge, und warum sollte ich das nicht tun, dass Sanieren allemal wesentlich umweltfreundlicher und klimaverträglicher ist als neu zu bauen, dann könnte man natürlich sagen, was in dieser Woche passiert ist, dass nämlich die Bundesregierung Förderprogramme für energetische Sanierung von Altbau gestoppt hat, inklusive auch von Programmen für Neubau, die besonders energieeffizient sind. Das ist einerseits ein falsches Signal von einer Regierung, die sich Klimaregierung nennt. Auf der anderen Seite ist die Begründung, dass die Förderung, so wie sie jetzt läuft, nicht gezielt genug die wirkliche Klimaeffizienz fordert. Wie sehen Sie es?
So in der Spontanität, wie es passiert ist, ist es natürlich wahnsinnig schädlich für das Vertrauen in eben solche Programme. Da haben sich wahnsinnig viele Leute darauf verlassen, dass sie diesen Antrag stellen können. Und dann an einem Tag zu sagen, ab heute geht das nicht mehr, ist natürlich wahnsinnig schlecht gemacht. Auf der anderen Seite ist tatsächlich der Standard für Neubau, der ihren Großteil dieser Fördersumme abgegriffen hat, nämlich von diesen 20 Milliarden 14 Milliarden, der ist relativ einfach inzwischen zu erreichen. Das heißt also, wenn das Förderprogramm so gedacht ist, dass die Speerspitze, die Avantgarde, die Experimente und die Mehrkosten eingeht, zu fördern, damit sich der Gebäudebestand eben positiv entwickelt und auch Erfahrungen gesammelt wird, dann ist dieses Programm, was da war, das war zu altbacken. Das liegt daran, weil bei der letzten Novelle des GEGs, also des Gebäudeenergiengesetzes, das Referenzhaus, also der Standard, nicht angehoben wurde, was hätte passieren müssen. Schade ist natürlich, dass mit dem Ausgehen der Gelder auch die Sanierung von Altgebäuden oder Bestandsgebäuden auch abgebrochen wurde. Das hätte natürlich nicht sein dürfen und muss schnellstmöglich wieder auferlegt werden.
Das verspricht die Bundesregierung, ihr Wort in unsere Ohren. Wichtig wäre doch aber, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Wicke, dass in die Förderung von gezielter energetischer Sanierung eben auch die von uns schon besprochene graue Energie mit einfließt.
Ja. Also die graue Energie sollte eben mit betrachtet werden und sollte mit gefördert werden. Da sollte dann eben auch die Materialwahl sollte eine Rolle spielen. Und das tut sie derzeit nicht. Genau, und das muss überarbeitet werden.
Architects for Future sieht insgesamt 7 Stellschrauben, an denen es zu schrauben gilt, wenn man denn wirklich die Bauwende, wie Sie es nennen, in die Praxis umsetzen können will. Es müsste ein paar gesetzliche Änderungen geben, können wir gleich noch ein Wort dazu sagen. Aber vor allen Dingen geht es Ihnen darum, dass Leerstand verboten werden sollte als Zweckentfremdung, eben lieber sanieren als neu bauen. Und genauso ist eine Genehmigungspflicht für Abriss geben sollte. Haben Sie da Verbündete mit solchen Forderungen?
Wir haben jede Menge. Wir sind selber ganz überrascht, dass immer, wenn wir unsere Forderungen irgendwo stellen und sagen, jetzt sind wir konfrontativ, dann laufen wir nur offene Türen ein. So. Und wir sind selber ganz überrascht, denn jeder scheint Bescheid zu wissen. Es wurde aber in den letzten Jahrzehnten einfach nichts daran gemacht. Das liegt zum Teil daran, weil das auch keine Kleinigkeit ist. Das ist ein hochkomplexes Thema. Es betrifft ja nicht nur ökologische Themen, sondern auch soziale Themen und wie wir leben und wie wir gut leben. Und da hat sich keiner bisher so richtig dran getraut. Das heißt, also als Beispiel, wir haben einen Vorschlag zur Novellierung der Musterbauordnung geschrieben. Also das ist das Muster, nach dem die Länder ihre Bauordnungen entwickeln. Und das kam so gut an, dass es direkt auf der Bauministerkonferenz besprochen wurde und wir jetzt eben auch eingeladen wurden, sind das weiter zu besprechen.
Da wird geregelt, Dinge wie Brandschutz, Wärme, Schall, Erschütterungsschutz, Belüftung, Abfallaufbewahrung, genau. Abwasser und so weiter. Und Sie wollen aus dieser Musterbauordnung eine Musterumbauordnung machen. Was soll da anders werden?
Naja, derzeit ist es so, dass also auch wenn ich im Bestand arbeite als Architekt, dann ist es eben so, dass sich die Regelungen von der Musterbauordnung oder von den Länderbauordnungen an der State of the Art, also dem jetzt derzeit technisch Machbaren, richten. Und das ist eben mit einem Gebäude, was schon steht, nicht immer sehr einfach machbar. Das führt zu Unsicherheiten in der frühen Planungsphasen, also ob das überhaupt umsetzbar ist oder nicht. Das führt dann dazu, dass ich Abweichungen beantragen muss und kann eine Kostenexplosion nach sich ziehen, vor der alle Angst haben. Und das wiederum, das führt dann eben dazu, dass man schnell sagt, okay, ich reiße es lieber ab und baue es nochmal neu.
Das könnte man ja aber eine andere ihrer Forderungen verbieten.
Ja, wobei wir schon auch finden, dass man eben flexibel auf das, was da steht, wenn wir das effizient nutzen wollen und auch diese Kostenexplosion nämlich dann vermeiden wollen, da muss man eben auch akzeptieren, dass das, was da ist, einen Wert in sich hat und deswegen muss man damit flexibel umgehen können. Und deswegen wollen wir eben die Regelungen, die den Bestand betreffen, vor allem vereinfachen und flexibilisieren.
Und was Neubau angeht, setzen Sie durchaus auch auf serielles Bauen. Das ist ja gerade in aller Munde. Man sollte eben in Serien bauen nach bestimmten Mustern. Die sollte man dann vorfertigen können und baukastenartig zusammensetzen können vor Ort an der Baustelle selbst. Da fürchtet natürlich manch einer die Wiederkehr der Platte, wenn man serielles Bauen, modulares Bauen hört. Muss aber so nicht sein.
Genau, also es geht hier um modulares Bauen und das stimmt, das ist. Letztendlich ist es grundsätzlich der Gedanke von einer Platte, aber wir sind technisch natürlich viel weiter. So, es ist ja nicht mehr so, dass wir wie in den 60ern irgendwie eine große Form haben und da gießen wir dann Beton rein. Und diese Form alleine herzustellen, ist schon so aufwendig, dass wir nur diese eine Form am liebsten machen wollen würden, weil das kostenrelevant ist. Sondern wir können ganz viele Bauteile ganz unterschiedlich herstellen, weil wir Techniken haben inzwischen wie CNC-Fräsen und 3D-Drucker. Also da ist einfach sehr, sehr viel mehr machbar. Vor der Angst, dass jetzt alles monoton und wieder plattenmäßig wird, die Angst muss man nicht haben.
Zumal das ja auch, dieses serielle oder modulare Bauen, mit der Holzbauweise gehen würde.
Ja, besonders gut sogar. Also da Holz ein sehr gutes Verhältnis hat zwischen das, was es trägt und das, was es wiegt, kann man eben aus Holz die Teile sehr gut vorfertigen in einer Halle und dann auf der Baustelle schnell Lego-mäßig zusammensetzen. Da ist Holz sehr gut für geeignet.
Vielleicht können wir am Beispiel vom Holz auch nochmal das darstellen, was Sie meinen, wenn Architects for Future von Kreislaufwirtschaft beziehungsweise von Cradle to Cradle spricht. Also, dass man jeden Baustoff, bleiben wir mal beim Holz einen Moment, vom Ursprung wieder zurück zum Ursprung führen sollte. Also nicht Schutt und Abfall daraus machen sollte. Wie kann das funktionieren?
Ja, also prinzipiell geht es darum, dass man eben einen linearen Prozess, nämlich von der Ressourcengewinnung bis zur Müllhalde, dass man den jetzt in einem Kreis schließt. Nämlich, dass die Ressourcen, die ich eingesetzt habe, um dieses Material herzustellen oder dieses Bauteil, dass ich die so verwerten kann, dass ich am besten ein Bauteil in der gleichen Qualität wieder daraus herstellen kann. Dazu sei aber gesagt, dass dieses Recycling kaskadenförmig sein sollte. Das heißt also, es ist noch besser, wenn ich ein Bauteil besonders lange in der Funktion, in der ich das hergestellt habe, halten kann. Das heißt also, es ist noch besser, Bauteile wie eine Treppe zum Beispiel aus einem Haus rauszunehmen und als Treppe woanders wieder reinzusetzen, wo ich es als Treppe benötige.
Also bei Abriss praktisch weiterverwerten mit der gleichen Funktion, nicht downcyclen, aus alten Fliesen wieder neue Fliesen machen und aus Holz ja die Treppe verpflanzen oder Möbel bauen.
Genau, also ja, also wenn aus der Treppe jetzt nicht nochmal eine Treppe, wenn die nicht erhalten werden kann, weil das Holz jetzt irgendwie zu schlecht ist und zu viele Teile davon nicht funktionieren, dann sollte man schon kaskadenartig das recyceln, so, ne, aus einer Treppe dann, weiß ich nicht, Möbel zum Beispiel, aus Möbel Holzsplitter, die man dann irgendwie kompostiert, sodass da wieder ein Baum rauswachsen lässt. Aber es sollte möglichst viele werterhaltende Schritte dazwischen geben. Und man sollte möglichst versuchen, die Treppe als Treppe zu erhalten.
Und dann sind wir nochmal wieder bei Gesetzesänderungen, denn bisher ist es doch eher schwierig, sekundäre Bauteile erneut zu verwenden, oder?
Ja, es ist super schwierig. Und da ist natürlich vor allem die Frage der Haftung, also wer übernimmt die Frage der Haftung, falls dieser Baustoff oder dieses Bauteil, was ja nicht vom Werk kommt und deswegen keine Garantie hat, dass es hält. Und das ist ja das, ne? Man muss das prüfen. Und wie prüft man das? Wie ist das mit der Haftung? Wer nimmt die auf sich? Wer übernimmt die? Und da müssen neue Regelungen gefunden werden.
Und gibt es denn den politischen Willen an irgendeiner Ecke dazu? Denn das ist ja kompliziert. Das sagt sich so leicht. Lösungen müssen gefunden werden. Aber sie müssen gefunden werden.
Ja, müssen gefunden werden, aber da kann man ja zum Beispiel auch ins Ausland schauen, weil Frankreich hat ja, anders als wir mit der Haftung, die wir uns hin und her schieben auf der Baustelle, hat Frankreich ja eine Versicherung dazu. Und die Versicherung könnte dann sagen, okay, ich übernehme das. Dann hätte man einen Ansatz, wie man das verfolgen könnte, indem man so einem Beispiel folgt. Der politische Wille zum Recyceln ist da, aber genau eben, wie Sie auch sagen, mit der Angst davor, dass das einfach ein wahnsinnig großes, dickes Brett zu bohren ist.
Sie haben schon gesagt, dass es einen großen Bedarf an Wohnraum gibt und dass auch das Bedürfnis darauf, viel Wohnraum für sich selbst zu haben, gewachsen ist. Auch das ein Problem beim Bauen. Es gibt aber doch auf der anderen Seite, und darüber sollten wir vielleicht noch zum Schluss ein paar Sätze verlieren, Tendenzen, die in die Richtung gehen, dass man partiell Gemeinschaftswohnen organisiert. Also die Stichworte da sind Clusterwohnen oder Collaborative Living. Das heißt, dass jeder seine Bereiche hat, aber bestimmte Funktionsräume oder Gemeinschaftsaktivitäten in gemeinschaftlichen Räumen stattfinden. Das wäre ja dann auch durchaus klimarelevant, wenn sich sowas ausbreiten würde.
Auf jeden Fall. Also das sind sehr spannende Ansätze von Zusammenleben, weil der Grundgedanke da nämlich tatsächlich auch der Suffizienzgedanke ist, braucht eigentlich jeder eine eigene Küche oder kann man die teilen? Braucht jeder ein eigenes Wohnzimmer oder kann man so eine Gemeinschaftsfläche teilen und ist da nicht sogar ein sozialer Mehrwert drin?
Das mag ja sein, dass sich das für Alleinerziehende, die nicht unbedingt jeden Abend alleine in ihrer Küche sitzen wollen, als etwas Attraktives anbietet. Frage ist nur, ob sich derartiges genug durchsetzen kann, dass es dann nicht nur als kleine Nische irgendwo existiert.
Spannende Frage.
Zu der Sie keine Antwort haben.
Um ehrlich zu sein, das weiß ich auch nicht. Das wird sich zeigen einfach. Also die Entwicklungen sind ja relativ neu. Ich finde sie spannend. Aber auch wenn ich rumfrage oder wenn ich darüber erzähle, dann sind die Meinungen geteilt. Um ehrlich zu sein, ich weiß nicht, ob sowas. Aber der grundsätzliche Gedanke ist eigentlich super schön und kann sich für gewisse Gesellschaftsschichten auf jeden Fall durchsetzen.
Und die Architekten hätten da natürlich auch eine Hand mit im Spiel, denn sie könnten ja entsprechendes Wohnen auch baulich möglich machen.
Ich kann verstehen, dass der Architekt gesehen wird als der natürliche Verbündete einer solchen Wende. Allerdings der Transformationsprozess selber muss politisch gestaltet werden. Das heißt, der Architekt, der hat nicht so viel Einflussmöglichkeiten mehr auf das, was gebaut wird, wie das vielleicht mal war, sondern der ist natürlich dem, der es Geld gibt und den gesetzlichen Regelungen, dem muss er da entsprechen.
So. Aber er kann Vorschläge machen und die könnte er ja auch in der oder sie in der Hinsicht machen, dass es einfach darum gehen muss, dass Wohnbereiche flexibler sind, veränderbar sind, weil eben, Sie haben es vorhin am Beispiel des Einfamilienhauses ja schon aufgeführt, sich die Bedürfnisse verändern und dann müsste der Raum sich mitverändern können.
100% richtig. Und deswegen, wir finden, dass beim Bauantrag schon der Architekt sich für das, was er gebaut hat, also für den Entwurf, den er vorhat zu bauen, dass er sich da Gedanken machen muss um eine komplementäre Nutzung. Das bedeutet also, wenn ich jetzt ein Bürogebäude habe, dann soll er mal gucken, kriege ich denn da auch ein Wohngebäude rein? Und was hätte das zur Folge? Was sind die Stellschrauben, die ich da noch drehen muss? Das führt dazu, dass das Gebäude eine Übererschließung hat, nämlich ein bisschen mehr Wasserkerne, ein bisschen mehr Kanal hier, vielleicht eine breitere Treppe. Aber die Grundstruktur des Hauses wird flexibler nutzbar und damit wird die Dauer, in der ich das Gebäude nutzen kann, wird erheblich verlängert, vor allem von der Grundstruktur. Und das ist einfach ein ökologischer Gedanke. Da lohnt sich der Mehraufwand oder die Mehrinvestition auf jeden Fall.
Wenn Architekten studieren, wenn sie ausgebildet werden, sind dann solche Fragen, wie wir sie hier eine halbe Stunde lang besprochen haben, Teil des Curriculums, also klimaneutrales Bauen, auch Bauen, was sich mit verändernden demografischen Bedingungen auseinandersetzt und dem anpasst und ähnliches?
Noch nicht. Also oder anders. Als ich studiert habe, war es überhaupt gar kein Thema. Da war man noch ein bisschen so ein Querkopf, wenn man das angesprochen hat, dass man flexible Grundrisse haben muss. Und in welchem Material ich meinen Entwurf damals hingestellt habe, das hat auch niemanden interessiert. Es kommt aber mehr und mehr. Und nichtsdestotrotz, und das ist die Kritik, es ist zurzeit, es ist immer noch so ein Add-on. Das heißt also, du machst deinen Entwurf, deine Hauptleistung vom Studium ist das hier. Und dann kannst du aber, wenn du möchtest, dieses Modul dazu buchen, dann weißt du auch ein bisschen mehr über Ökologie in der Architektur. Wir finden aber, dass es essentiell ist, wie wir ja auch am Anfang gesagt haben, das ist gleichwertig zur Statik, das ist gleichwertig zu anderen Themen, dass es auch eben im Entwurfs- oder im Semesterprojekt, im Hauptstudium eben mit drin sein muss. Das ist kein nice to have, das ist eine der großen Fragen, die sich die Uni stellen muss. Wie gehen wir damit um?
Michael Wicke von Architects for Future, vielen Dank.
Gerne.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.